100 Jahre sind die mitteldeutschen Märzkämpfe her. Nun organisieren die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt eine Reihe von Veranstaltungen zu den sozialen und auch politischen Auseinandersetzungen in dieser Frühphase der Weimarer Republik. Die Veranstaltungsreihe findet in Kooperation mit Radio Korax statt und Lukas Hohlfeld wirkt an dieser Veranstaltungsreihe mit. Außerdem moderiert er jeden Mittwoch hier bei Radio Korax ein Mittagsmagazin zu den Themen rund um die mitteldeutschen Märzkämpfe. Lukas ist nun im gegenüberliegenden Studio hier im Sender. Heute Abend findet ja online eine Veranstaltung statt, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, nämlich mit dem Titel Frauen der Novemberrevolution, Kontinuität des Vergessens. Diese findet eben online ab 20 Uhr statt. Vielleicht erstmal die Frage an dich. Ich habe es gerade schon erwähnt, du wirkst an der Veranstaltungsreihe mit, die eben rund um die mitteldeutschen Märzkämpfe sich handelt. Wie bist du auf dieses Thema mitteldeutsche Märzkämpfe 1921 gestoßen?
Na, ich bin ja so circa vor 6 Jahren nach Halle gezogen und hatte mich da eigentlich auch schon für die Geschichte der Arbeiterbewegung interessiert insgesamt und bin irgendwie schon hier und da drauf gestoßen, dass Halle und die Umgebung von Halle, dass das damals so ein Schwerpunkt von der Arbeiterbewegung gewesen ist und dass es da eine starke kommunistische und sozialistische Bewegung gegeben hat. Und das war dann für mich Anlass, also der, wenn man in so eine Stadt zieht, okay, es ist interessant, sich gleich am Anfang vielleicht ein bisschen mit Stadtgeschichte auseinanderzusetzen, und bin dann unter anderem auf diese Märzkämpfe gestoßen, was aber auch so ein bisschen verwirrend war am Anfang, weil Märzkämpfe hat es in Halle und in der Umgebung von Halle eigentlich 3-mal gegeben. Also 1919, so im Zuge der Novemberrevolution und dann der Niederschlagung der Macht der Räte auch in Halle. Dann 1920, wo wir ja im Frühling diesen Kapp-Putsch hatten, also einen Putsch von rechts, der durch einen Generalstreik abgewehrt wurde. Auch da gab es im Zuge dieses Generalstreiks in Halle schwere Kämpfe. Und dann eben 1921, wo sozusagen es auch Konflikte gab hier in Halle, weniger vielleicht sogar in Halle selbst als so das, was wir kennen, eben Merseburg, Leuna, das Mansfelder Land, wo eben so Bergbau wichtig war und eben Leuna sozusagen ein neu entstandenes Chemiewerk. Da gab es eben heftige Auseinandersetzungen. Das fand ich irgendwie spannend. Da tauchten Figuren auf, wie zum Beispiel Max Hölz, jemand, der da sozusagen bewaffnete Gruppen organisiert hat und wie so eine Art kommunistischer Freischärler eigentlich unterwegs gewesen ist. Und das waren für mich irgendwie spannende Geschichten, und deswegen hatte ich dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, und habe dann 2017 zum Beispiel schon auch so ein Feature über die mitteldeutschen Märzkämpfe für Radio Korax produziert.
Nun trägt die Veranstaltungsreihe ja den Titel 100 Jahre mitteldeutsche Märzkämpfe. Was führte denn im Frühjahr 1921 zum Aufstand eben in der Region Halle, Merseburg und Mansfelder Land?
Na, man kann zum einen sagen, dass es halt eben unruhig geblieben ist in diesen Folgejahren der Novemberrevolution. Man muss dazu sagen, das war ja ein Gebiet, das frisch industrialisiert war. Also um die Jahrhundertwende ist in Halle, Merseburg, in dieser Umgebung halt Industrie entstanden. Mansfelder Land vom Bergbau geprägt. Das heißt, das waren Leute, die auch irgendwie ganz frisch proletarisiert waren, teilweise noch eine bürgerliche Herkunft hatten. Halle und Umgebung war auch ein Gebiet, wo aus der ganzen Weimarer Republik eigentlich Arbeiter hin migriert sind und da erhofft haben, eben Lohn und Brot zu finden, und die da unter sehr harten Bedingungen eigentlich ausgebeutet worden sind. Sozusagen das brodelte da. Gleichzeitig war es so, dass die kommunistische Partei, die KPD, sehr stark gewesen ist in Halle und Umgebung. Das kann man sich heute, glaube ich, kaum noch vorstellen, aber damals war es so, dass viele Ortschaften tatsächlich einen kommunistischen Bürgermeister hatten, und auch das Leunawerk, das ist ja so im Zuge des Ersten Weltkrieges erst gebaut worden und war sozusagen da auch noch im Entstehen, mit im Wachsen begriffen. Da waren die Arbeiter total in festen Reihen quasi organisiert. Wenn man im Leunawerk angestellt wurde, dann wurde man sozusagen vom Betriebsrat verpflichtet, irgendwie eine kommunistische Tageszeitung sich zu abonnieren und solche Sachen. Also eine sehr starke Organisierung, und gleichzeitig sozusagen war das die ganze Zeit ein sozialer Konfliktherd, und das hat sich dann zum Beispiel um so Sachen wie abgedreht. Die Leute hatten kein Holz zum Heizen. Und es war sozusagen eine Notsituation. Im Frühling war es auch noch kalt. Und dann haben die sich aus den Werken halt so Bauholz halt mitgenommen. Also Holz, das irgendwie so Abfall war und irgendwie übrig blieb. Das war eine Praxis, die lange auch von den Betriebsleitungen akzeptiert wurde. Und das hat dann anscheinend irgendwie so ein Ausmaß genommen oder wurde auch als Vorwand genommen, um da irgendwie so eine Konfliktlage auch vielleicht zu befrieden. Das wurde dann illegalisiert und es wurde in verschiedenen Werken wurden so Werkschütze installiert. Das heißt, es gab dann so Werkspolizei und dagegen haben sich Arbeiterinnen und Arbeiter gewehrt. Und dann gab es eben noch die Waffen im Umlauf, also vom Ersten Weltkrieg, von auch den Kämpfen gegen den Kapp-Putsch. Und das war letztlich dann auch für den Oberpräsidenten der preußischen Provinz Sachsen, so hieß das damals, dieses Gebiet, Otto Hörsing, für den war das dann Anlass auch, weil sich sozusagen viele Betriebsleitungen und Chefs eben bei ihm gemeldet hatten und sich beschwert hatten über diese Konfliktlage, war das für ihn dann Anlass, Polizei in dieses mitteldeutsche Gebiet zu schicken, also zum einen, um eben solche Diebstähle zu unterbinden, zum anderen, um solche Waffenlager eben auszuheben und dann sozusagen eigentlich mit der starken kommunistischen Bewegung in diesem Gebiet fertig zu werden, hat eben sozusagen militarisierte Polizei in dieses Gebiet geschickt. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass es zum Aufstand in diesem mitteldeutschen Raum kam.
Nun hast du schon die Konfliktsituation beschrieben. Welche Folgen hatte denn dann der Aufstand, der eben 1921 stattfand?
Na, das muss man dazu sagen, dass man eigentlich wenig Heldengeschichten erzählen kann, wenn es um diesen Aufstand geht, weil der nämlich in einer krachenden Niederlage letztlich geendet ist. Die Kommunistische Partei war zu diesem Zeitpunkt sehr stark, die hatte sich kurz zuvor mit dem linken Flügel der USPD vereinigt und war dann sozusagen überhaupt erst eine Massenpartei und hatte sozusagen Massenzulauf, hatte ganz viele Mitglieder auf einmal und da haben sich so Parteiführer gedacht, okay, jetzt können wir das nutzen, um eine starke Aktion zu machen, jetzt können wir endlich sozusagen ernst machen mit der Revolution. Gleichzeitig war ja sozusagen in Russland die Oktoberrevolution passiert. Und sozusagen in Moskau hatten die ein Interesse daran, dass es in Deutschland eine Revolution gibt, um sozusagen entlastet zu werden. Das hat aber so ein bisschen dazu geführt, dass auch in der Kommunistischen Partei in Deutschland so eine Moskau-Hörigkeit langsam entstanden ist. Und die haben eben auch Signal gegeben, so Offensive, es muss jetzt was passieren. Und das heißt, dass die so eine Strategie gefahren sind, dass sie diesen Aufstand sozusagen weniger organisch von unten irgendwie entwickelt haben und da den Leuten, die sowieso revoltierten oder aufständisch waren, denen sozusagen zu einem Sprachrohr zu verschaffen, sondern die haben eigentlich alles darauf gesetzt, dass das jetzt unbedingt ein Aufstand werden muss, der sozusagen in ihrer Vorstellung die ganze Weimarer Republik ergreifen sollte und haben eben zu einem bewaffneten Aufstand gerufen und das ist halt gnadenlos nach hinten losgegangen. Also es gab einfach eine militärische Übermacht und da hat sich die Kommunistische Partei zum Beispiel auch nicht besonders rühmlich verhalten. Also es hat dazu geführt, dass es heftige Kämpfe gegeben hat. Das hat dazu geführt, dass viele Arbeiter gestorben sind, die da gekämpft haben und das hat dazu geführt, dass Tausende verhaftet wurden. Also es gab sozusagen eine ganze Reihe von auch ganz schnellen Gerichtsverfahren gegen die Leute, die an diesem Aufstand beteiligt waren. Das hat zum Beispiel interessanterweise unter anderem dazu geführt, dass die Rote Hilfe überhaupt erst gegründet wurde. Also sozusagen der Vorläufer dessen, was wir heute als Rote Hilfe kennen, ist tatsächlich im Nachgang dieser Kämpfe entstanden. Also es musste dann halt eine Kampagne geben für die Leute, die da massenweise halt in die Gefängnisse gebracht worden sind.
Welche Rolle hat denn der Rätekommunismus 1921 gespielt?
Ja, das ist interessant, weil ich hatte die KPD erwähnt, die da sozusagen 1921 überhaupt erst schon zu einer Massenpartei geworden ist. Das hatte so ein bisschen so einen Vorlauf, nämlich dass sozusagen die radikalsten Kräfte in der KPD, dass die aus der Partei rausgedrängt wurden. Also die wurden damals Linkskommunisten genannt und die haben eine eigene Partei gegründet, KAPD, also Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands. Da hat sich dann noch dieses A dazugeschlichen, um den Unterschied quasi klar zu machen. Und das waren sozusagen Leute, die auch vorher eigentlich sozusagen auch einen großen Teil der KPD gestellt hatten, die sehr skeptisch waren gegenüber den Gewerkschaften, die eine antiparlamentaristische Einstellung hatten und die waren sozusagen zu diesem Zeitpunkt 1921 sehr aktionistisch unterwegs und die wollten eigentlich auch Revolution um jeden Preis und haben so ein bisschen die KPD auch vor sich hergetrieben, weil das war dann so eine Art Konkurrenzverhalten quasi und interessanterweise haben die dann bei den mitteldeutschen Märzkämpfen auch wieder zusammengearbeitet, also es gab dann so Aktionsausschüsse, wo KPD und KAPD mit einer gewissen Skepsis aber doch zusammengearbeitet haben. Okay, für die KAPD war diese mitteldeutsche Märzaktion noch fataler eigentlich. Also auch die KPD hat danach enorm viele Mitglieder verloren. Für die KAPD hat das eigentlich das Ende bedeutet. Also die hat sich dann zerrieben. Aber sozusagen aus dieser KAPD heraus hat sich dann eine Strömung entwickelt, die heute Rätekommunismus genannt wird. Es waren dann tatsächlich eher intellektuellen Kreise oder Arbeitergruppen, kleine Gruppen, die sozusagen sehr versiert und sehr tiefgehende Theoriearbeit geleistet haben und die genau sozusagen die Kräfteverhältnisse sich anschauen wollten. Da sind zum Beispiel eine Gruppe hervorgegangen, die heißen die Roten Kämpfer. Und das war tatsächlich ein Arbeitertheoriezirkel, die sehr früh zum Beispiel die Gefahr des Nationalsozialismus erkannt haben und sich dann sozusagen da schon früh auf die Illegalität vorbereitet haben und versucht haben, Widerstand und Aufklärung gegen die Nazis zu leisten. Also da sieht man im Nachgang dieser mitteldeutschen Märzkämpfe, die eine Niederlage waren, sind sozusagen Theoriedebatten entstanden. Und das ist ein Kontext, den wir heute Rätekommunismus nennen.
Ja, heute Abend, du hast es gerade schon erwähnt, wird es ab 20 Uhr eine Online-Veranstaltung geben, die den Titel trägt Frauen der Novemberrevolution, Kontinuitäten des Vergessens. Und da wird es eben auch spezifisch nochmal um die Rolle der Frauen auch gehen. Was ist genau heute Abend geplant?
Genau, das ist ein Vortrag von Dania Alasti. Dania Alasti, die hat 2018 eben ein Buch herausgebracht, das heißt Die Frauen der Novemberrevolution, Kontinuitäten des Vergessens, wo sie sehr genau schaut, eben auch sozusagen auf die Jahre vor der Novemberrevolution, wie Frauen einen ganz spezifischen Aktivismus gegen den Krieg entwickeln, wie sozusagen eine pazifistische Frauenbewegung und linksradikale Gruppen sich einander annähern, auch sozusagen so Konzepte einfordern, wie in den Räten muss die Lage der Frauen auch mitgedacht werden, wenn die zum Beispiel zur Hausarbeit verpflichtet sind und dann sozusagen in den Betrieben Räte gewählt werden. Wo ist denn dann eigentlich denen ihre Stellung und denen ihre Position? Das heißt, wir müssen die Räte eigentlich auch nochmal ganz anders denken. Wir können die nicht nur von sozusagen der produktiven Arbeit in Anführungsstrichen her denken, sondern müssen halt eben sowas wie Reproduktionsarbeit in den Räten auch selber mitdenken. Sowas hat sie sich da sehr genau angeschaut und Dania Alasti wird halt ab 20 Uhr da sozusagen nochmal einige Thesen ihres Buches vortragen.